kenne noch nicht, aber das ist die erste Folie, sonst hätte mir gereicht.
Meine Damen und Herren, ich hatte in der letzten Stunde einen Versuch einer kleinen Umsicht gegeben über das, was uns als erste Periode in dem Zeitabschnitt von Lessing bis Deutsch bevorsteht. Ich sage vielleicht noch einmal auf diese Epochengliederung zu sprechen kommen. Die beiden Namen Lessing und Strölsch signalisieren eine Gemeinsamkeit, in der diese gesamte Epoche innerhalb des theologischen Nachdenkens wirklich zusammengehört. So wie Lessing die geschichtliche Auffassung christlichen Glaubens und christlicher Religion entschlossen in Angriff genommen hat, so hat Strölsch am Ende dieser Periode diese Vergeschichtlichung des christlichen Glaubens auch in ihren skeptischen Konsequenzen und in ihren negativen Auswirkungen ins Bewusstsein aufgenommen und erhoben. Das wäre das eine, das verbindende Moment, wenn ich so sagen darf, der positive Aufbruch christlicher Theologie und christlichen Glaubens in die Welt der Geschichte und am Ende die fast resignative, skeptische Beurteilung des Christentums in der Welt der Geschichte bei Strölsch. Mit dieser Einheitlichkeit unter dem Blick der Geschichte des Christentums verbindet sich freilich eine Differenz, die nicht gering geachtet werden soll und auf die der konservative Staatsrechtslehrer Karl Schmidt scharfsinnig aufmerksam gemacht hat in seiner Abhandlung über die romantische Theologie in den 20er Jahren. Er hat bei der Betrachtung, die er anstellte über die Theologie der Romantik in etwa der Zeit von 1799, als die Schrift von Novalis über Europa oder die Christenheit erschien, bis hin zu den Schlegelschen Vorlesungen in Wien, hat er die Betrachtung angestellt, dass darin die bürgerliche europäische Gesellschaft eine Übergangsphase durchgemacht hat, dass nämlich das europäische Bürgertum aus seiner heroischen Epoche des Moralismus umgeschlagen sei, während dieser romantischen Periode als einer Zwischenstufe des Ästhetizismus in die Phase seiner totalen Ökonomisierung. Das europäische Bürgertum hat vom 18. zum 19. Jahrhundert den Schritt der praktischen Vernunft aus ihrer moralischen Inanspruchnahme zur rein ökonomischen Pragmatik vollzogen. Das ist die These von Karl Ludwig Schmidt. Und er hat damit zweifellos auf einen Punkt aufmerksam gemacht, der auch in unserer Betrachtung berücksichtigt werden muss. Denn die gleichbleibende und durchhaltende Interessiertheit der evangelischen Theologie an dem Phänomen der Geschichtlichkeit des christlichen Glaubens und die Tatsache des Umbruchs innerhalb des bürgerlichen Lebens und Geistes vom Moralismus zum Ökonomismus, diese Divergenz müsste noch einmal hier reflektiert werden. So unverkennbar es ist, dass die protestantische Theologie in der ersten Phase ihres Eintritts in die historische Welt durchaus partizipierte an dem bürgerlichen Moralismus und an dem Anspruch der moralischen Vernunft, auch für religiöse Wahrheiten authentisches Kriterium zu sein, so wenig vermochte in der zweiten Phase dieser Epoche die protestantische Theologie den Umschlag in den Ökonomismus kritisch und systematisch so zu folgen, wie sie das für die erste Epoche vermocht hat. Sie verblieb in der Bahn und auf der Ebene des historischen Reflektierens, ohne dass die Veränderung, die in der praktischen bürgerlichen Vernunft stattgefunden hat und die auch von einem so konservativen Kritiker wie Karl Schmidt notiert worden ist, also nicht nur von einem linken historischen Materialisten, sondern von einem Mann konservativer Couleur, dass sie diese Veränderung nicht wahrnahm, sondern mit einer sonderbaren Beharrlichkeit auf der einmal bezogenen Ebene historisch-kritischer Reflexion verharrte. Auch das wird man berücksichtigen müssen. Und man wird fragen dürfen, ob nicht die späte Resignation eines Drösch mit diesem Nichtfolgen zusammenhängt, dass hier der Bruch stattgefunden hat und auch ins Bewusstsein gedrungen ist, zwischen dem Denken, das in der Theologie geübt worden ist, und der veränderten praktischen Vernunft der bürgerlichen Gesellschaft, innerhalb deren diese Theologie betrieben worden ist. Deutlich ist dabei aber auch, wenn dieser Epochenunterschied in Rechnung gestellt wird, dass sich dabei die Frühbezeichnung für die erste Phase doch um ein erhebliches gewandelt und verändert haben. Im 18. Jahrhundert und in der unmittelbar darauf folgenden ersten Zeit des 19. Jahrhunderts rühmten sich die Vertreter dieses Säkulums als die Angehörigen des Siegel Philosophique. Das war eine der Kernbezeichnungen, das philosophische Zeitalter, das wissenschaftliche Zeitalter gegenüber dem vorangegangenen gesamten Zeitraum unter der Vorherrschaft des Klerikalismus und des Dogmatismus. Man rühmte sich, im Siegel de Lumière zu leben, wie es die Franzosen nannten, und dieselbe Bezeichnung findet sich in allen übrigen Kultursprachen Europas. Die Italiener rühmten sich, im Secolo Illuminato zu leben, die Spanier im Siglo de la Luz. Jeder rühmte sich, im Licht zu stehen am Anfang. Die anfängliche Helle ist allerdings gegen Ende und dann doch in eine bedenkliche, schattenhafte Zwielichtigkeit eingetreten, zumindest in dem Augenblick, als man sich im Verlauf der Entwicklung vom 18. bis zum 19. Jahrhundert darüber mehr und mehr klar wurde, dass die zu Beginn noch reklamierte Einheitlichkeit philosophischen und wissenschaftlichen Geistes im Zuge dieser Entwicklung mehr und mehr abhanden gekommen ist und am Ende man nicht mehr verschweigen konnte, dass der Geist der Philosophie mit der Wissenschaft ebenso wenig harmoniert, wie zu Beginn dieser Entwicklung der Geist der Philosophie, der wissenschaftlichen Philosophie, mit dem Geist der theologischen Tradition in Übereinstimmung einfach gestanden hat. Hier haben sich eigentümliche Zwiespältigkeiten zunehmend herausgebildet aus der einmal aufgebrochenen Diskrepanz und Divergenz zwischen dem, was man christliche Kulturtradition nennen könnte, und dem, was an neuzeitlichem wissenschaftlichem Denken, philosophischem Nachdenken und Besinnen aufgebrochen ist. Das Symptomatische jedenfalls des Anfangs dürfte sicherlich darin wesentlich zu sehen sein, dass nach dem Zwischenspiel von etwas mehr als 100 Jahren, in dem die Antithetik von Protestantismus und Katholizismus die europäische Kulturlandschaft bestimmt hat, fortan diese Antithese überlagert wurde und abgelöst wurde in ihrer beherrschenden Bedeutung von der Antithese einer säkular sich ausbildenden Kultur, die sich bewusst auf den Boden der selbsterkennenden Vernunft und der diese Erkenntnis auch in nützliche Pragmatik umsetzen könnenden Vernunft stellte und ihren Gegensatz damit bezog gegenüber einer Weltauffassung und Menschheitsauffassung, in der die Vorstellung einer determinierenden Transzendenz das beherrschende Element gewesen ist, wie das Gemeingut war von den Anfängen der dogmatischen Bildung des christlichen Glaubens bis hin in die Spätzeit der protestantischen Orthodoxie. Dieser neu aufbrechende Gegensatz meldete sich zunächst noch recht harmlos eigentlich an. Und etwas von dieser harmlosen Anmeldung ist auch für die Geschichte der protestantischen Theologie in Deutschland charakteristisch und maßgeblich geblieben. Die Anmeldung erfolgte von England aus, und ich möchte da noch einmal den Blick darauf lenken, dass dort zwei elementar begriffen. Dieser frühen Epoche in einer durchaus konstruktiven Weise in Geltung gesetzt wurden. Nämlich die beiden Zentralbegriffe der Toleranz einerseits und der Kritik auf der anderen Seite. Dabei hat der Begriff der Kritik von früh an, jedenfalls bereits im Umbruch vom 16. zum 17. Jahrhundert, eine eindeutige Definition erfahren durch das Verhältnis, das Locke gegenüber dem ersten in England auftretenden Kritiker des Christentums im Namen einer natürlichen Religion angenommen hat. Dieser erste Kritiker war Edward Herbert von Shrewsbury, der von in der letzten Stunde schon genannt wurde, 1581 bis 1648. Er wird im Allgemeinen als der Vater des englischen Deismus, der Initiator dieses Deismus bezeichnet. Nur mit einem bedingten Recht, würde ich meinen. Als Initiator wird er insofern gelten dürfen, als unter Deismus gemeinhin verstanden wird, die Vorstellung, dass nachdem Gott die Welt erschaffen habe, er sie ihrer Eigengesetzlichkeit auch überlassen habe, sodass er in einer nachgerade epikureischen Transzendenz gegenüber der Welt verharrt, als der Deus Otiosus, der in edler Ruhe und Zurückgezogenheit seinem Werk gegenüber bleibende Gott, der dieses Werk wie ein Uhrwerk denn auch ablaufen lässt. Ein häufig gebrauchtes Bild zur Charakterisierung des Weltverhältnisses der Gottheit im Sinne des Deismus. Das ist eine gängige Vorstellung zur Charakterisierung dieser Denkungsart. Das Wesentliche aber des Deismus ist nicht so sehr diese Modellvorstellung des Gott-Weltverhältnisses, als vielmehr der Versuch, der hier unternommen wird, der kritische Versuch, die Offenbarungswahrheit des Christentums auf ihren Wahrheitswert und ihren Wahrheitsgehalt hin zu untersuchen und zu prüfen. Mit anderen Worten, Methoden zu entwickeln, mittels deren eine verbindliche Kontrolle des Wahrheitsanspruchs christlicher Kirche und Lehre vorgenommen und vollzogen werden kann. Und in der Tat setzte mit einem solchen Versuch Herbert von Shrewsbury an. Allerdings auf einer Ebene und einer Position, die der kartesianischen noch außerordentlich nahe stand. Man kann sagen, dass er den Standpunkt des spekulativen, metaphysischen Rationalismus noch keineswegs verlassen hat, sondern er ging von der Überzeugung aus, ebenso wie Descartes, dass der menschlichen Vernunft bestimmte Vernunftwahrheiten von Grund auf und ihrem Wesen nach eingeboren seien und dass es dem menschlichen Geist in der Reflexion auf sich selbst gelingen könne, diese elementaren Grundwahrheiten von allen davon abgeleiteten zu unterscheiden. Und er hat in seiner Hauptschrift, die Veritate aus dem Jahr 1624, für diese elementaren Vernunftwahrheiten bestimmte Merkmale herausgestellt, die als formale Kriterien in Betracht gezogen werden können, wenn es gilt, gewissermaßen eine Sortierung der vernünftigen Vorstellungen menschlichen Geistes daraufhin vorzunehmen, was unter ihnen Priorität und was an ihnen den Charakter des Abgeleiteten hat. Diese Merkmale sind bei ihm benannt, ich darf sie nur kurz nennen, es werden etwa sechs aufgeführt. Das erste ist die Priorität, die Prioritas, und meint damit, dass es sich um solche Vorstellungen handelt, die nicht aus vorangehenden Können abgeleitet und entwickelt werden. Diese elementaren, eingeborenen Vernunftwahrheiten, Cartesius würde sagen, die Ideae innate, sind solcher Art, dass aus ihnen zwar andere Vorstellungen entwickelt werden können, sie selbst aber nicht mehr deduzierbar sind. Das macht ihre Prioritas aus. Und die zweite Bestimmung ist, dass sie den Charakter der Independenz haben, der Unabhängigkeit. Das heißt, sie stehen nicht unter fremden Bedingungen, auch nicht untereinander, sodass die eine angeborene Vernunftwahrheit als Geltungsbedingung für andere in Betracht gezogen werden können. Das dritte Merkmal ist die umfassende Allgemeinheit, die Universalitas dieser Begriffe. Als weiteres wird genannt die Certitudo, die Gewissheit. Sie müssen von einer schlechthin überzeugenden und zweifelsfreien Gewissheit sein. Sie müssen zum anderen, und jetzt kommt ein Moment des Praktischen auch bei diesen Begriffen bei Schöpfer ins Spiel, sie müssen den Charakter der Necessitas an sich haben. Und Necessitas besagt in diesem Zusammenhang bei ihm, sie müssen wesentlich dazu beitragen, dass der Mensch in seinem Bestand erhalten bleibt. Sie müssen also zur Conservatio hominis unentbehrlich sein. Das macht ihre Necessitas aus. Und als letztes schließlich nennt er den Modus Conformationis und meint damit eine unmittelbare und unverzügliche Zustimmung, die zu diesen Grundideen gegeben wird, wenn immer sie deutlich und klar für unternehmlich, also für einen menschlichen Geist artikuliert werden. Diese sechs Kriterien wendet Shrewsbury als Kriterien eingeborener Vernunftwahrheiten an, auch auf den Besitz an religiösen Überzeugungen, so wie sie aus der geschichtlichen Welt auf die historische Gegenwart überkommen sind und im Bewusstsein dieser historischen Gegenwart verbreitet sind. Und dabei meint er denn, er könne feststellen, dass in diesem Überlieferungsstoff, in diesem religiösen Traditionshaufen gewissermaßen, sich mit Deutlichkeit fünf Grundsätze religiöser Art herauskristallisieren lassen, von denen man behaupten könnte, sie haben den Charakter der Axiome rationaler Religion und Theologie. Und diese fünf Grundwahrheiten, die also reine Vernunftwahrheit sein sollen, kantisch geredet, Sätze a priori. Als Sätze a priori mit dem Wesen menschlicher Vernunft so verbunden, dass die Bestreitung auch nur eines einzigen dieser Sätze die Identität und Integrität menschlicher Vernunft zerstören müssen. Und diese fünf Sätze fasst er in die Formeln: esse aliquot supremum numen. Es gibt ein höchstes Wesen. Das ist die erste Grundüberzeugung, die erste religiöse Grundüberzeugung. Und zum anderen, und das geht jetzt gegen so etwas wie eine epikureische Gottesvorstellung in einer weltabgezogenen Transzendenz, numen illud coli debere. Dieses Wesen fordert Verehrung. Dieses Wesen muss angebetet, muss verehrt werden. Zweiter Satz. Der dritte Satz: virtutem cum pietate conjunctam optimam esse rationem cultus divini. Die Tugend mit Frömmigkeit verbunden ist das beste Wesen, das eigentliche Wesen der Gottesverehrung. Virtus cum pietate conjuncta optima ratio cultus divini. Und als viertes schließlich: recipiscendum esse a peccatis. Es bedarf also der Einsicht in fehlerhaftes Verhalten und des entschlossenen Willens, sich von diesem fehlerhaften Verhalten abzuwenden. Also der Wille der Besserung, der Abwendung von Peccatis, sagt er, von Sünden, von Vergehen, von Abweichungen von der Tugend. Und als fünftes schließlich: dari praenium vel pöna, post hanc vitam transacta. Es gibt Lohn oder Strafe, nachdem dieses Leben durchschritten ist. Das sind also die fünf Grundwahrheiten, die fünf religiösen Grundwahrheiten, die von Shrewsbury als reine Vernunftwahrheiten aufgestellt worden sind. Die Existenz eines Gottes, eines höchsten Wesens, die Notwendigkeit seiner Verehrung, die Behauptung, dass die beste Verehrung in einem sittlichen Leben bestehe, das mit Frömmigkeit verbunden sei. Und als viertes schließlich der Gedanke, dass von den fehlerhaften moralischen Leistungen eine Distanzierung notwendig erforderlich sei, man könnte sagen, die moralische Reue als ein unerlässliches Element, und als letztes schließlich der Ausblick auf ein jenseitiges Gericht, das Lohn oder Strafe für dieses zeitliche Leben den Menschen zu erteilen. Das Wesentliche bei diesem Unternehmen von Sherbury ist in der positiven Intention zweifellos jene zuvor angesprochene Kritik gegenüber der kirchlich-biblischen Offenbarungswahrheit, wobei keineswegs man von vornherein davon etwa ausgegangen wäre, als bestünde eine schlechtsinnige Unverträglichkeit zwischen kirchlicher Tradition und dieser rationalen Einsicht, sondern man war lediglich der Auffassung, es müsse gelingen, eine gewisse Reinigung der kirchlichen Lehrtradition herbeizuführen, denn man konnte es nicht verstehen und weigerte sich auch dafür, ein Verständnis aufzubringen, dass aus einer solchen göttlichen Offenbarungsquelle heraus die Völker und Nationen, wie das in den vergangenen Jahrhunderten geschehen ist, in heillose Gegensätze und kriegerische Auseinandersetzungen, in mörderische Widersprüche verwickelt werden können. Das vermochte man mit dem Anspruch des christlichen Glaubens nicht zu rein. Die historische Erfahrung und der dogmatische Anspruch des christlichen Glaubens, der christlichen Religion, zwang geradezu zu einer Überprüfung des dogmatischen Wahrheitsanspruchs, wie er in den christlichen Kirchen und bei ihren Theologen erhoben worden ist. Und um auf die Wahrheit christlichen Glaubens zu stoßen, meinte man, Wege ausfindig machen zu müssen, auf denen eine solche Prüfung verantwortlich stattfinden können. Dazu dieser Versuch von Sherbury. Und er selbst ist auch der Meinung, dass unter den edlen Naturvölkern ebenso wie unter den reinen Vertretern christlicher Religion diese gemeinsamen religiösen Überzeugungen zu finden seien, sodass hier sich abzeichne etwas, was immer schon zum Anspruch der christlichen Lehre gehört hat, dass sie nämlich im echten Sinne universal sei. Man stößt hier auf den universalen Wahrheitskern der christlichen Religion selber, indem die Kriterien von eingeborenen Vernunftideen auch auf den Überlieferungsschatz der Kirche und der Dogmatik angewandt werden. Hier setzt nun die entschlossene Kritik von Locke ein. Nicht, was die Kritik selbst anlangt, die Sherbury an der Tradition zu üben gedenkt, sondern an der Ermittlung des Kriteriums der Wahrheit christlicher Offenbarungsreligion. So wie er in seinem systematischen Hauptwerk in dem Essay Concerning Human Understanding die Lehre von Descartes über diese angeborenen Ideen einer scharfsinnigen und am Ende muss man auch sagen, wirklich durchschlagend treffenden Kritik unterzog, so hat er in diesem ersten Buch seines Essays auch Sherburys Religionskonstruktion und Kritik in seine Prüfung mit einbezogen und konnte dabei recht konsiliant in dem Sinne vorgehen, dass er sagt, im Grunde wird kaum ein vernünftiger, einsichtiger Mensch daran zweifeln, dass mit den von Sherbury aufgestellten Grundsätzen echter Religion, dass diese Grundsätze mit der wahren Religion übereinstimmen. Aber die Kriterien, nach denen sie aufgestellt worden sind, sind keineswegs so allgemeingültig, dass sie brauchbare Kriterien einer allgemeinen Kritik sein können, sondern diese Auswahl hat den Charakter des Willkürlichen und des Beliebigen. Denn es gibt mit Sicherheit kein einziges Reflexionskriterium, wodurch eine Vorstellung unseres Bewusstseins als eine dem menschlichen Geist notwendig eingeborene Idee dargetan werden könnte. Diese Kriterien sind insgesamt erschlichene Prinzipien. Das wäre das Erste, was anzuwenden ist. Und außerdem muss hinzugefügt werden, hat jeder der Vertreter der Theorie von angeborenen Vernunftwahrheiten bisher den Nachweis nicht erbracht, inwiefern die Tatsache der Angeborenheit schon eine Garantie für die Wahrheit dieser eingeschliffenen, angeborenen Vorstellungen sein könne. Dieser Nachweis ist nie erbracht worden. Im Gegenteil, diese rationalistischen Theoretiker haben insgesamt in einer bedenklichen Weise an der Tatsache vorbeigesehen, dass die menschliche Vernunft, der menschliche Verstand infolge seiner Endlichkeit nicht nur mit Dunkelheiten und Unklarheiten seines Begreifens behaftet und geschlagen ist, sondern dass sich auf eine höchst verderbliche Weise auch diese Endlichkeit in den Phänomenen des Irrtums und der Täuschung so auswirken kann, dass die von Irrtum und Täuschung Befallenen mit dem Bewusstsein, mit dem subjektiven Bewusstsein der Wahrheit des Irrtums die größten fanatischen Abenteuer in der Geschichte bereits begangen haben. Diese Tatsache der Diskrepanz, der Divergenz, der Nicht-Identität von subjektivem Wahrheitsbewusstsein und objektivem Wahrheitswert unserer Vorstellung ist einer der gewichtigsten Gründe, die Locke vorzubringen hat, gegen die rationalistische Lösung des Problems einer Prüfung und Kontrolle der christlichen Tradition. Er selbst bezog einen Standpunkt, der zunächst außerordentlich naiv anmutet, der vor allem Wert darauf legt, in einer gewissen Kontinuität zu bleiben mit dem, was bis dahin christliche Lehre gewesen ist. In der christlichen Theologie wurde der Anspruch erhoben, dass in der Kirche Lehren verbreitet würden und dargelegt würden, die ihren Grund in göttlicher Offenbarung haben. Und das heißt, in einer Tatsache, durch die Menschen Mitteilungen von Wahrheiten zuteil werden, die nicht aus dem inneren Zusammenhang der Weltgeschichtswirklichkeit abgeleitet werden können. Ein Ereignis in der Geschichte, nicht ableitbar aus der Geschichte, ist das Element, durch das Mitteilung von Wahrheit, und zwar unmittelbare Mitteilung von Wahrheit an Menschen soll erfolgen können. Wenn dies das Verständnis von Offenbarung ist, dann muss es gelingen, dasjenige Ereignis, welches als Offenbarungsereignis in Anspruch genommen wird, als solches auch qualitativ auszuweisen, auszuzeichnen gegenüber anderen. In der christlichen theologischen Tradition hatten sich zwei Verfahren hierfür allmählich als Standardverfahren herausgebildet. Es war dies einerseits der berühmte Weissagungsbeweis, der geführt wurde für die Tatsächlichkeit der Geschichte Jesu Christi, und es war zum anderen der Wunderbeweis, der geführt wurde in der Absicht, dass diese Person dieser Geschichte durch ihre Wunder sich selbst legitimiert als den unmittelbar von Gott zur Vermittlung göttlicher Wahrheit gesandten Offenbarer. So skeptisch nun Locke gegenüber dem Weissagungsbeweis sich verhalten hat, so wenig hat er gezögert, den Wunderbeweis als einen auch in dem Zeichen der Rationalität durchaus gültigen Beweis anzuerkennen und anzunehmen. Das Einzige, was er als unbedingtes Erfordernis im negativen Sinne formulierte, war, dass diese Überlieferung von Wundern, durch die das Offenbarungsereignis, eine Beglaubigung erfährt, dass diese Überlieferung nicht in einem ausschließenden Widerspruch zu empirisch gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen darf. Wiedervernünftigkeit in diesem Sinne ist etwas, wodurch eine Wundertradition in ihrem Wahrheitsanspruch entwertet, disqualifiziert wird. Nicht aber wird eine solche Tradition disqualifiziert durch ihren Charakter der Übervernünftigkeit, der Supernaturalität, der Superrationalität, das heißt, dass sie nicht in den Kreis der bisher gewonnenen rationalen empirischen Erkenntnisse integriert werden kann. Eine solche Forderung zu stellen, so meint Locke, wäre absurd, denn eine solche Forderung würde gerade dem Sinn des Begriffs von Offenbarung als Wahrheitsquelle zuwiderlaufen. Zum Begriff der Offenbarung gehört das Element der Übervernünftigkeit ebenso konstitutiv hinzu, wie von diesem Begriff ausgeschlossen ist, das Element der Wiedervernünftigkeit. Und mit diesem Kanon, mit diesem ganz allgemeinen, mit diesem formalen, mit diesem negativen Ausscheidungskanon, mit diesem negativen Kriterium, konnte sich Locke durchaus zufrieden geben und bewegte sich damit auf demselben Level, auf derselben Ebene, wie sein Freund Isaac Newton, der in dieser Hinsicht keinen anderen erkenntnistheoretischen Standpunkt bezogen hat, für den ebenfalls Übervernünftigkeit und Vernünftigkeit keineswegs sich ausschließende Größen waren, sondern nur die durch das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs geregelten, und das heißt eben negativ geregelten Verhältnisse, als wiedervernünftig in Betracht gezogen werden können. An diesem Punkt setzt nun eine Wendung im englischen Deismus ein, durch den er seine spezifische Prägung erfahren hat. Denn bei den Traditionen über wunderhafte Ereignisse handelt es sich um im echtesten Sinne historische Traditionen. Und historische Überlieferungen sind in einem eminenten Maße auf die Zuverlässigkeit der Tradenten angewiesen. Auf die Zuverlässigkeit der Tradenten einerseits, ihre Vertrauenswürdigkeit, und auf die Bereitschaft der Rezipienten an der jeweiligen Gegenwart, diesen Traditionen auch einen gewissen Kredit des Vertrauens entgegenzubringen. Und hier kommt ein typisch, würde ich meinen, typisch angelsächsischer Zug in dieser Religionsphilosophie und Kritik zum Vorschein. Ein Zug, der sich bis in die Gegenwart, glaube ich, hinein in den wissenschaftlichen Arbeiten der Engländer erhalten hat. Ein sehr viel sichereres, unbefangeneres Verhältnis zur Überlieferung, als es auf dem Kontinent der Fall war. Während auf dem Kontinent sich zunehmend das Verhältnis der gegenwärtigen Erfahrung zur Überlieferung aus der Vergangenheit in das Verhältnis schieren Misstrauens verkehrte, blieb auf der Insel in einem erstaunlichen Reservat, könnte man sagen, ein Vertrauensverhältnis zwischen Überlieferung und Rezeption noch erhalten, dass es auch einem Erzvater der Aufklärung, und als solcher ist immerhin Locke durch das Jahrhundert hindurch gefeiert worden, in England sowohl als auch in Frankreich, auf das Locke sich zurückziehen konnte. Es ging hier um das Problem der historischen, der geschichtlichen Kontinuität, und diese geschichtliche Wirklichkeit, also eine kontinuierliche, konnte es offenbar durchaus vertragen, mit diesen beiden eigentümlich qualifizierten Realitäten von empirischer Wirklichkeit und metaempirischer Wirklichkeit sich zusammenreimen zu lassen. Die Problematik war aber damit, und das war nun nicht länger in Zweifel zu ziehen, dass die Problematik war jetzt von dem Feld der reinen rationalen Reflexion auf das Feld der historischen Untersuchung und Forschung gelegt. Und hier auf diesem Feld der historischen Untersuchung und der historischen Forschung trat derjenige Charakter der Vernünftigkeit nun auch in das volle Licht, auf das es in der Phase des reinen Rationalismus noch nicht mit solcher Entschiedenheit abgesehen war. Nämlich der Charakter der Moralität, könnte man sagen, oder der Charakter der Vernunft als einer praktischen Vernunft. Diejenige Vernunft, die es mit der Geschichte zu tun hat, ist ihrer Natur nach keine rein theoretische Vernunft, die sich nur um vorhandene Gesetze bemüht, sondern die historische Vernunft ist ihrer innersten Natur nach, die beobachtende, die forschende historische Vernunft, ist ihrer innersten Natur nach von derselben Art wie diejenige, die historische Wirklichkeit hervorbringt. Die forschende und die erzeugende historische Vernunft sind praktischer Natur. Und deshalb verbinden sich notwendigerweise auf dem Feld der historischen Wahrheitsfindung die erinnernde, die anamnetische historische und die praktische geschichtliche Vernunft zu einer unverbrüchlichen Einheit. Denn diese Moralität muss notwendigerweise in dem Augenblick ins Spiel kommen, wenn eben die Frage der Zuverlässigkeit, der Glaubwürdigkeit, der Zeugen und der Übertretenden ins Spiel kommt. Eine für die ganze historische Argumentation unerlässliche Voraussetzung, Glaubwürdigkeit der Zeugen. Das Fatale auf dem Feld der Geschichte ist nur, dass man historische Zeugen der Vergangenheit nicht mehr einvernehmen kann, wie man das in einer forensischen Situation in der Gegenwart tun kann. Kein historischer Zeuge der Vergangenheit kann vereidigt werden. Das erschwert zwar die Situation der Wahrheitsfindung, verändert sie aber nicht prinzipiell. Die Moralität und das Zutrauen der Moralität zu den Generationen der Vergangenheit ist eine für die historische Forschung unentbehrliche Voraussetzung. So jedenfalls die Auffassung, die hier geübt worden ist. Auf diesem Feld der moralisch-historischen Prüfung des Wahrheitsanspruchs der christlichen Offenbarung ist nun die englische theistische Philosophie um ein erhebliches im Laufe der nächsten Jahrzehnte über Locke hinausgeschritten. Zunächst noch durchaus auf seinen Bahn und in Übereinstimmung auch mit ihm und seiner Grundauffassung bewegte sich John Toland, 1671 bis 1722. Er wird als einer der markantesten Vertreter des englischen Deismus in der Nachfolge Lockes genannt, mit seinem Werk Christianity Not Mysterious. Christentum ohne Wunder. Und mit diesem Unternehmen hat er sich zwar von sich aus ausdrücklich auf Locke und dessen Philosophie berufen. John Toland, Christianity Not Mysterious. Das Werk erschien im Jahr 1696. Er berief sich auf Locke und glaubte sich auf seine Theorie stützen zu können. Locke selbst hat charakteristischerweise sich von ihm mehr und mehr distanziert und die Beziehung zu ihm gänzlich abgebrochen. Denn Toland hat diesen einen Punkt, der für Locke wesentlich gewesen ist, als die einzige Grundlage zum Erweis der Offenbarungswahrheit des Christentums, angetastet. Er hat den Wunderbeweis auch in der Lockschen Version und in der Lockschen Interpretation nicht mehr als gültig in seine Theorie, in seine Kritik des Christentums übernommen. Und die nächsten Argumentationsgänge, die hier durchgeführt wurden, es wäre hier vor allem noch zu nennen, Anthony Collins, 1676 bis 1729, mit seinem Discourse of the Grounds and Reasons of the Christian Religion, Diskurs also über die Gründe und Ursachen der christlichen Religion von 1724. Er hat die Kritik des Wunderbeweises noch um ein erhebliches radikalisiert und auch den letzten Versuch auf die Überlieferung von Wundern den Wahrheitswert der Offenbarung des Christentums zu gründen, zurückgewiesen. Und die radikale Version schließlich des englischen Deismus hat seinen deutlichsten Ausdruck gefunden, vermutlich in der Schrift von Peter Annett, A-N-N-E-T, 1693 bis 1769, mit dem bezeichnenden Titel The Resurrection of Jesus, Considered in Answer to the Trial of the Witnesses. Hier wird ein reguläres historisches Gerichtsverfahren, ein historischer Prozess eröffnet. Die Auferweckung Jesu betrachtet in Beantwortung auf das Verfahren, auf das Verhör der Zeugen. Und dies wird durchgeführt durch einen Moral Philosopher, durch einen Moralphilosophen. Ein historischer Prozess, durchgeführt durch die moralische, philosophische Vernunft. Und an dieser Stelle wird dann auch von Annett ausdrücklich der bis dahin kaum berührte, sondern eher verschwiegene Weissagungsbeweis der Tradition angegriffen und als unhaltbar dargelegt. Und hier wird das Ganze, bis dahin gewonnene historische Arsenal, zum Einsatz gebracht. Denn die Hauptwaffe, mit der dieser Weissagungsbeweis aus den Angeln gehoben wird, ist die Nachweisung, dass der ursprüngliche Sinn der reklamierten Weissagung von ganz anderer Art ist in dem spezifischen historischen Kontext der Entstehung dieser Weissagung, als das Verständnis in der Situation der angeblichen Erfüllung. Immer, wo die Erfüllung einer Weissagung behauptet wird, so die These, die dann auf landartige Weise im Einzelfall dann auch vorgeführt wird, immer dort, wo eine Weissagung als erfüllt in Anspruch genommen wird, handelt es sich um eine illegitime Uminterpretation des ursprünglichen Sinnes einer alttestamentlichen Aussage mit Rücksicht auf ein neutestamentliches Phänomen, sodass es dabei allemal um konstruierte Zusammenhänge, und zwar um dogmatisch konstruierte Zusammenhänge geht, die deshalb niemals den Charakter ursprünglicher Beweise für die Wahrheit der christlichen Offenbarung haben können. Die Folge dieses radikalen Angriffs war denn auch, dass nun die bis dahin etwas tolerant verfahrende Regierung sich zum Eingreifen genötigt sah und Annett und sein Vorgänger Woolston, dessen Gedanken er weitergeführt hat, wanderten ins Gefängnis. Woolston ist schließlich auch im Gefängnis gestorben wegen Blasphemie und Gotteslästerung und Religionsverletzung. Und Annett war ein geächteter Zeit seines Lebens und ist unter sehr miesen und miserablen Verhältnissen in England gestorben. Damit aber war eine Position erreicht, in der jedenfalls das eine gewonnen war, und das wurde in der Folgezeit in einem positiven Sinne wirksam über diese destruktive Arbeit, die hier zunächst einmal geleistet war, also über die Destruktion des angeblichen Weissagungs- und des angeblichen Wunderbeweises hinaus, dass nämlich als einziges Kriterium für die Wahrheit des christlichen Glaubens die innere Evidenz ihres Gehaltes allein in Betracht kommen kann. Nur der Inhalt der christlichen Religion und die überzeugende Kraft dieses Inhaltes kann ein Kriterium sein. Eine moralische Person, die von der praktischen Wahrheit des christlichen Glaubens bis ins Innerste überzeugt ist, ist das einzige Element, das als Wahrheitszeuge für das Christentum in Betracht kommen kann. Und außer dieser inhaltlichen Bestimmtheit von Wahrheit, die auf den Menschen zukommt, und Wahrheitsbewusstsein, das im Menschen dadurch geweckt wird, außer dieser Relation gibt es kein formales Argument, um den Wahrheitswert der christlichen Offenbarung darzulegen. auf diesen Punkt ist man schließlich hinausgekommen. Das heißt, und das wäre das Wichtige, was dabei zu beachten ist für die englische Version des Deismus, man hat aus der Zerschlagung der formalen Beweise für die Geltung der christlichen Offenbarung nicht die Konsequenz gezogen, es handelt sich bei dieser Offenbarung um schieren Betrug. Dass also mit dem Wegfall der formalen Stützen auch die Wahrheit der Religion selber dahinfallen müsste. Diesen Schluss hat man im englischen Deismus vermieden, hat vielmehr die Frage dahingehend radikalisiert, ob nicht an die Stelle der bisher falsch gewählten formalen Kriterien in Wahrheit ein echtes materiales Kriterium gefunden werden muss. Und mit diesem neuen Verlangen nach einem materialen Kriterium für die Wahrheit der christlichen Religion verband sich eben auch der vorhin schon angesprochene notwendige Umschlag im Vernunftbegriff selber. Denn dieses materiale Kriterium kann nicht ein Kriterium der theoretischen, nur betrachtenden Vernunft sein, sondern bei diesem Meine Damen und Herren, ich hatte in der letzten Stunde aufmerksam zu machen versucht, auf die Eigentümlichkeit der religionsphilosophischen Kritik, die in England entwickelt worden ist und unter dem Namen Deismus bekannt wurde. Eine Kritik, die sich nicht auf irgendwelche abstrakten rationalistischen Prinzipien zurückzieht, sondern in ihrer Auseinandersetzung mit der dogmatischen Begründung des Offenbarungsanspruchs der christlichen Religion dazu getrieben wird, eine kritische Historie der Überlieferung zu entwickeln, die zugleich eine historische Kritik dieser Tradition bedeutet. Diese Kritik konzentriert sich auf jene beiden Punkte, mittels deren in der Orthodoxie und in der katholischen Tradition gemeinhin die Offenbarungsbedeutung der christlichen Religion untermauert wurde, nämlich auf die beiden Beweistypen aus Weissagung und aufgrund von Wundern. In der kritischen Auflösung der argumentativen Kraft dieser Beweise bewegt sich die englische religionsphilosophische Kritik dieser christlichen Tradition zugleich in Richtung einer moralischen Interpretation nicht nur des Christentums, sondern der Religion überhaupt. Sodass hier deutlich, gerade in dieser englischen Bewegung, und dafür scheint sie mir symptomatisch zu sein, dass sich in dieser englischen Bewegung eine Konvergenz von historischer Kritik und moralischer Interpretation des Christentums und der Religion überhaupt ereignet und dies zu einem Modell wird, dem sich zunehmend auch der Kontinent öffnet. In Deutschland, und das soll nur eine kurze Anleuchte zunächst sein, denn ich möchte die Aufmerksamkeit zunächst noch einmal etwas zurücklenken auf die Zusammenhänge, innerhalb deren diese historische Kritik in Westeuropa entstanden ist. In Deutschland hat die kritische Historie erst relativ spät Einzug gehalten, und zwar zunächst auf dem Gebiet der Dogmen- und Kirchengeschichte, wo vor allem Johann Lorenz von Mosheim als der bedeutendste Vertreter des neueren Typus der Kirchengeschichtsschreibung in Betracht zu ziehen wäre. Lorenz von Mosheim, 1694 bis 1755, ist gerade mit der hiesigen Universität auf das engste verbunden, sofern er ihr erster Kanzler gewesen ist und hier auch als Lehrer für Theologie und Kirche gewirkt hat. Neben dem organisatorischen und wissenschaftlichen Talent verfügt er offenbar auch über beachtliche homiletische Fähigkeiten. Jedenfalls wird berichtet, dass er ein ebenso beliebter Hof- wie Volksprediger in Braunschweig gewesen ist, sodass bei dem Andrang der Massen unter seine Grenzen sogar die Polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung eingesetzt werden musste. Lorenz von Mosheim ist derjenige Kirchenhistoriker gewesen, der insofern die orthodoxe Konzeption und Interpretation der Kirchengeschichte ins Wanken brachte, als er von der dogmatischen Beurteilung der Tradition, wie sie sich eingebürgert hatte, abrückte und dazu überging, die konfessionell-dogmatische Differenz, wenn ich so sagen darf, in eine historische Evolutionsdifferenz zu übersetzen und zu transponieren. Dabei verband er diese entdogmatisierende Betrachtung der Kirchengeschichte zugleich mit einer beachtlichen Fülle der Übersicht und des Wissens um die Quellen und vermochte dadurch eine pragmatisch dichte Geschichtsschreibung zu entwickeln. Das Hauptwerk, das besonders hervorzuheben wäre, erschien in der endgültigen Version 1755. Es sind die vier Bücher, noch lateinisch geschrieben, Institutiones Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recensioris. Die Unterweisung also über die ältere und neuere Kirchengeschichte. Institutiones Historiae Ecclesiasticae Antiquae et Recensioris, 1755. Dieses Buch hat nach seinem Tod auch mehrere deutsche Übersetzungen ins Deutsche erfahren und auch ins Französische, Englische und Holländische. Es ist dies die berühmt gewordene Mosheimsche Kirchengeschichte, die erste umfassende Kirchengeschichte im Geist der Neuzeit geschrieben, unter weitgehender Absehung von der konfessionellen und konfessionalistischen Gegensätzlichkeit, die in dieser Kirchengeschichte geherrscht hat. Der große Kirchen- und Dogmenhistoriker Ferdinand Christian Bauer wirft ihm freilich eine etwas allzu äußerliche Betrachtungsweise der Kirchengeschichte vor. Er meint nämlich, dass bei Mosheim in einer unstatthaften Weise das objektiv statutarische Element der Kirchenverfassung dominiere gegenüber dem inneren Leben der Ideen und Gedanken und Dogmenbildung, die als das Treibende und die Gestalt hervorbringende viel stärker hätte beachtet werden müssen. Immerhin kann auch er nicht leugnen, dass man Mosheim durchaus den Titel eines Vaters der modernen Kirchengeschichte wird zuerkennen müssen. Und als solcher hat ihn denn auch Heusi in seiner Monographie über Mosheim gerühmt und hervorgehoben. Der nächste deutsche Theologe, der sich um eine nicht so sehr dogmatische als vielmehr pragmatische Kirchengeschichtsschreibung bemüht hat, unter sorgfältiger Wellenanalyse, ist Johann Salomo Semler, 1725 bis 1791. Während Mosheim im Wesentlichen auf die Predigtpraxis und die Kirchengeschichte als solche abgehoben hat, obwohl er gegen Ende seines Lebens noch einmal auch zu einem großen Versuch der Nachweisung der Wahrheit der christlichen Religion ausgeholt hatte, im Unterschied dazu ist Semler zunehmend auf die Probleme der Schrift selbst, also nicht der kirchlichen Überlieferung, sondern auf die Probleme der biblischen Überlieferung selbst gedrängt worden und hat seine eigentlichen theologischen Einsichten und Erkenntnisse in historisch-kritischer Absicht an diesem Material primär herausgebildet und entwickelt. Und dabei sind es vorzüglich drei Differenzierungen, die es ihm möglich machen sollten, durch den dogmatischen Absolutismus der Orthodoxie hindurchzubrechen. Zum Ersten teilt er nicht mehr, wie die lutherische Überlieferung von Luther selbst über Gerhard bis in die Spätorthodoxie genannt, die Gleichsetzung von christlichem Glauben und christlicher Theologie, sondern Sender legt stärkstes Gewicht darauf, dass Theologie etwas ihrem Genus nach durchaus Verschiedenes ist von Religion und Glauben. Wie die Theologie in das Gebiet des Wissens und der Philosophie hineinragt und gehört, so die Religion und der Glaube ungleich stärker in den Bereich des willentlichen, emotionalen Lebens der Menschen. Den Bereich, der damit angesprochen ist, also den Wirklichkeitsraum der Religion, unterscheidet nun Semler noch einmal, und das wäre die zweite für sein Denken wesentliche Distinktion. Er unterscheidet hier noch einmal zwischen der öffentlichen Religion eines Gemeinwesens und der moralischen Privatreligion, die Sache eines jeglichen Individuums ist. Und hier wird eine deutliche, wenn ich so sagen darf, Zwei-Klassentheorie der Christenheit von ihm vorgetragen und entwickelt. Nur das gebildete Publikum der Kirche ist in der Lage, sich über die Niederung der öffentlichen Staatsreligion zu erheben in den reinen Raum der moralischen Gewissensreligion. Sie ist die eigentliche Gestalt des Christentums, und auf diese Höhe sollten eigentlich alle Christen als Einzelne emporgehoben werden. Da die Verhältnisse aber nicht so sind, muss unterschieden werden zwischen der großen Masse und der kleinen Elite. Letztere ist diese Gewissensreligiosität, diese Gewissensfrömmigkeit, die ein Privileg vorbehalten. Und das heißt auch und vor allem, sie ist vorbehalten denen, die in der Lage sind, die Inhalte des Christentums aus den Quellen des Christentums mit historischem Wissen und kritischer Sorgfalt zu prüfen und auf die wesentlichen Elemente so zu reduzieren, dass der christliche Glaube nicht vermittels an äußere Formen oder an äußere Zeremonien gebunden wird. Es sind gewissermaßen die gebildeten Christen, die gebildeten, nicht unter den Verächtern der Religion, sondern die gebildeten unter den Liebhabern der christlichen Religion, die die Aufgabe haben, die Fundamentalartikel des christlichen Glaubens aus der biblischen Überlieferung zu ermitteln. Und er kann dann auch durchaus einige Hauptartikel nennen, ohne sich dabei allerdings, und das gehört zum Prinzip dieser Unterscheidung, ohne sich auf bestimmte Sätze als auf unveräußerliche Dogmen festzulegen. Mit diesen Fundamentalartikeln wird vielmehr die Glaubensrichtung bezeichnet, als dass dadurch der Glaubensstandpunkt definitiv festgelegt würde. Und dies deshalb, und das ist die dritte Distinktion, auf der die beiden vorgenannten aufruhen, weil die orthodoxe Identifizierung von biblischer Überlieferung Alten und Neuen Testamentes mit dem Wort Gottes selbst nicht länger aufrecht zu erhalten sei. Die Heilige Schrift ist nicht einfach so, wie sie überliefert ist, das Wort Gottes selbst, sondern die Formel, in der sich Semler bedient, um das Verhältnis einigermaßen adäquat zu umschreiben, ist dies, dass Gottes Wort in der Heiligen Schrift zu finden sei, dass aber nicht der Wortlaut der Schrift mit dem Wort Gottes identisch sei. Er hat damit eine Position bezogen, die von einem der letzten, die über Semler gearbeitet haben, von Hornig, über die Anfänge der historisch-kritischen Schriftforschung bei Semler, gedeutet wurde in dem Sinne einer Rückwendung auf Luther selbst. Bei Luther, so meint Hornig, habe Semler diese Unterscheidung zwischen Wort Gottes und Schrift gelernt. Richtig daran dürfte dies sein, dass Semler in der Tat
die glatte Behauptung des Wortlauts der Schrift als eines wahren Textes, als einer wahren Aussage, die demzufolge auch mit dem vermeinten Inhalt ohne weiteres übereinstimme, dass er diese These aufgelöst hat und der Meinung durchaus war, dass wenn eine Aussage als eine wahre ermittelbar sei, sich dies von dem Gegenstand der Aussage dieser mitzuteilen habe. Dass aber die